Musik ist so verschiedenartig wie die Menschen. Aber gute Musik wirkt doch auf jeden Menschen ein, klärend, erfreuend und erhebend.
Diese einfachen, klaren Worte schrieb der 90-jährige Altkanzler einem seiner Freunde und Verehrer. Konrad Adenauers politische Grundeinstellung zeigt sich in der Antwort auf die Frage, welche Prinzipien er über all die Jahre hinweg als die dauerhaftesten und wichtigsten bewahrt habe. Er sagt dazu:
Sie werden vielleicht erstaunt sein über meine Antwort. Alle politischen Verhandlungen können nur zu einem fruchtbaren Ergebnis führen, wenn man sich gegenseitig vertraut. Man vertraut sich aber nur gegenseitig, wenn man den Gegner, den Vertragsgegner, den Verhandlungsgegner kennengelernt hat, als einen Mann, der ehrlich ist und wahrhaftig ist. Also nach meinen Erfahrungen ist Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit die Grundlage des Vertrauens, des gegenseitigen Vertrauens, und das gegenseitige Vertrauen ist wieder die Grundlage zu fruchtbaren Verhandlungen.
Konrad Adenauers Leben, er wurde am 5. Januar 1876 in Köln geboren, umfasst eine Zeitspanne von 4 geschichtlichen Epochen.
43 Jahre des Preußisch-Deutschen Kaiserreichs, 5 Jahre vor Adenauers Geburt im Schloss zu Versailles ausgerufen, 14 Jahre der Weimarer Republik, 12 Jahre der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten und 22 Jahre die von Konrad Adenauers 14-jähriger Kanzlerschaft gestaltete Zeit. Bonner Republik.
Als er im Jahre 1963 sein Amt als erster Kanzler dieses Nachkriegsdeutschland dem Deutschen Bundestag zurückgab, da hat eine von Niederlagen und Erfolgen reich erfüllte politische Karriere ihr Ende gefunden.
Der Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Eugen Gerstenmaier, hat vor dem Parlament die Arbeit Konrad Adenauers gewürdigt, als er zu dessen Verabschiedung sagte:
Am 15. September 1949 haben Sie sich hier von Ihrem Abgeordnetensitz erhoben, um den Platz des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland einzunehmen. Heute verlassen Sie ihn wieder mit einer geschichtlichen Leistung, ungebeugt und in Ehren. Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler. Um für das deutsche Volk dankbar zu bekunden, Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht.
Mit seiner Wahl zum Präsidenten des Parlamentarischen Rats am 1. September 1948 betrat Konrad Adenauer das Parkett der Nachkriegspolitik, nachdem er 1945 zunächst wieder zum Oberbürgermeister von Köln bestellt, von den Engländern aber nach wenigen Monaten angeblich wegen Unfähigkeit wieder abgesetzt worden war. Adenauer selbst erzählt dies folgendermaßen:
Dann kamen die Briten und da gab es sich Missverständnisse. Der General, der damals die Sache unter sich hatte, ließ mich kommen. Er hatte bei sich einige Obersten, die hinter ihm standen. Und dann wurde mir ein Schriftstück vorgelesen, das alle Sünden enthielt, die ich begangen haben sollte. Und die Hauptsünde war, dass ich meine Pflichten gegenüber der Kölner Bevölkerung nicht erfüllt hätte. Da bin ich abgesetzt worden, in einer feierlichen Zeremonie. Ja, ich war sehr überrascht, das muss ich zugeben. Und dachte daran, jetzt hätte ich ein Aktenstück zu Hause, vertrieben von den Nazis. Jetzt wäre es wohl richtig, ich würde mir ein zweites Aktenstück anlegen, vertrieben von den Briten.
Die freiheitliche Gesinnung des deutschen Grundgesetzes, seine Durchdringung mit dem Geist der Würde vom Menschen und der dienenden Funktion des Staates für seine Bürger, all diese Merkmale einer demokratischen Verfassung hat Konrad Adenauer entscheidend mit beeinflusst. Als er am 23. Mai 1949 im Auftrag des Parlamentarischen Rats das deutsche Grundgesetz verkündet, waren die Rechtsgrundlagen gelegt, um einen in Brüche gegangenen Staat wieder in Verfassung bringen zu können. Adenauer sagte:
Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft. Es wird in Nummer 1 des Bundesgesetzblattes von heute veröffentlicht. Wir sind, meine Damen und Herren, der festen Überzeugung, dass wir durch unsere Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Wiedervereinigung des ganzen deutschen Volkes und auch zur Rückkehr unserer Kriegsgefangenen und Verschleppten leisten. Wir wünschen und wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge.
Mit diesem 23. Mai 1949 trat die Bundesrepublik Deutschland ihren Weg in die Geschichte an.
Konrad Adenauer war damals 74 Jahre alt, ein Jahr älter als Bismarck am Tag seiner Entlassung.
Wörtlich schreibt Adenauer im Bericht über eine Konferenz von CDU-Politikern in seinem Rhöndorfer Heim:
Ich schnitt dann die Frage der Besetzung der Ämter des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers an. Ich war überrascht, als einer der Anwesenden meine Ausführungen unterbrach und sagte, dass er mich als Bundeskanzler vorschlage. Ich sah mir die Gesichter an und meinte dann, wenn die Anwesenden alle dieser Meinung sind, nehme ich an. Ich habe mit Professor Martini, meinem Arzt, gesprochen, ob ich in meinem Alter dieses Amt wenigstens noch für ein Jahr übernehmen könne. Professor Martini hat keine Bedenken. Er meint, auch für 2 Jahre könne ich das Amt ausführen. Keiner erhob Widerspruch. Damit war die Sache beschlossen.
Eine politische Stunde, wie sie dramatischer und spannungsgeladener kaum sein konnte, war die Wahl Konrad Adenauers zum ersten deutschen Nachkriegskanzler am 15. September 1948. Hören Sie die Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch Bundestagspräsident Köhler.
Ich möchte das Ergebnis der Stimmabgabe bekannt geben. Bevor ich es tue, möchte ich eine formelle Frage im Vorwege klären. Es war vorhin zum Ausdruck gebracht worden, meinerseits, dass entweder Ja oder Nein auf die Stimmzettel geschrieben werden sollte, beziehungsweise bei Enthaltung nichts. Es hat sich nunmehr herausgestellt, dass auf 3 Stimmzetteln der Name Adenauer steht. Ich bitte das Haus um eine Meinungsäußerung, ob diese Stimmzettel als gültig anzusehen sind. Ich höre keinen Widerspruch. Dann, meine Damen und Herren, stelle ich Folgendes fest. Mit Ja haben gestimmt 202, mit Nein 142, 44 Stimmenthaltung und eine ungültige Stimme. Nach den Vorschriften des Verfassungsgrundgesetzes beträgt die absolute Mehrheit für die Wahl des Bundeskanzlers die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, das will sagen 202 von 402. Diese Mehrheit ist auf den Namen des Abgeordneten Dr. Adenauer entfallen. Meine Damen und Herren, ich habe den Herrn Abgeordneten Dr. Adenauer zu fragen, ob er bereit ist, die auf ihn gefallene Wahl als Bundeskanzler anzunehmen. Herr Abgeordneter Adenauer hat erklärt, er nehme die Wahl als Bundeskanzler an. Ich stelle damit fest, dass damit der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist. Ich habe nunmehr die Vereidigung der Bundesregierung vorzunehmen.
Beschwerde sämtlichen Mitgliedern der Bundesregierung den Wortlaut des Eides, wie er in der Verfassung vorgeschrieben ist, vorlesen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Zur Bekräftigung dieses Eides bitte ich die Mitglieder der Bundesregierung, den Herrn Bundeskanzler an der Spitze, sich zu mir zu begeben und ihm die Schwurformel vorzusprechen.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Mit einer einzigen Stimme Mehrheit war Konrad Adenauer gewählt worden, also mit der knappsten der möglichen demokratischen Wahlergebnisse. Konrad Adenauer hat nie bestritten, dass er damals für sich selbst gestimmt hatte. Das knappe Ergebnis hat den selbstbewussten Adenauer nicht im geringsten angefochten.
Konrad Adenauers erste Regierungserklärung vor dem deutschen Parlament zeichnete bereits die wichtigsten Linien und Ziele seiner Politik. Schon im Jahre 1950 schlug er die Bildung einer deutsch-französischen Union vor.
Und im Bereich der Innenpolitik musste er Arbeit und Wohnung für Millionen von Kriegsgeschädigten, Heimatvertriebenen und Flüchtlingen schaffen.
Er umriss dieses politische Programm wie folgt.
Der Fortschritt gegenüber den Verhältnissen, die seit 1945 bei uns bestanden, auch gegenüber den Zuständen im nationalsozialistischen Reich, ist groß. Zwar müssen wir uns immer bewusst sein, dass Deutschland und das deutsche Volk noch nicht frei sind, dass es noch nicht gleichberechtigt neben den anderen Völkern steht, dass es, und das ist besonders schmerzlich für uns, in zwei Teile zerrissen ist. Aber wir erfreuen uns doch einer wenigstens relativen staatlichen Freiheit. Unsere Wirtschaft ist im Aufstieg. Vor allem aber, wir haben wieder den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Diese Güter, Rechtsschutz, Schutz der persönlichen Freiheit, die wir lange Jahre nicht besaßen, sind so kostbar, dass wir trotz allem, was uns noch fehlt, uns darüber freuen müssen. Die Frage, Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft, hat im Wahlkampf eine überragende Rolle gespielt. Das deutsche Volk hat mit großer Mehrheit sich gegen die Planwirtschaft ausgesprochen.
Was es auch durchzusetzen galt, immer war Adenauer voll engagiert, zäh, entschlossen, temperamentvoll, unnachgiebig. Mit allen Raffinessen versuchte er, das von ihm als richtig Erkannte durchzusetzen und eine Mehrheit im Parlament zu sichern.
Die große Redeschlacht im Deutschen Bundestag um das sogenannte Petersberger Abkommen, das eine erste Lockerung des Besatzungsstatuts brachte und dessen Unterzeichnung unter anderem die Rettung wichtiger Industriewerke vor der Demontage brachte, ist ein typisches Beispiel dafür, wie Konrad Adenauer zu kämpfen verstand.
Die einzige Frage, die ist, sollen wir einen Vertreter entsenden, der die drei deutschen Stimmen abgibt, oder sollen wir die ganze Demontage einfach rücksichtslos bis zum Ende gehen lassen? Das ist die Frage, um die es sich handelt. Und meine Damen und Herren, ich stelle fest, ich muss das leider feststellen, nach der letzten Rede des Herrn Kollegen Ollenhauer, dass die sozialdemokratische Fraktion bereit ist, eher die ganze Demontage bis zu Ende gehen zu lassen. Meine Damen und Herren, zu dieser Frage muss die Opposition Stellung nehmen. Das ist die Frage, um die es sich handelt. Und um keine andere Frage. Ist sie bereit, einen Vertreter in die Ruhrbehörde zu schicken oder nicht?
Und wenn sie erklärt Nein, dann weiß sie aufgrund der Erklärung, die mir der General Robertson abgegeben hat, dass die Demontage bis zum Ende durchgeführt wird.
Hört,
wo steht denn das?
Der Bundeskanzler der Alliierten.
Ja, Abgeordneter Schumacher.
Kurt Schumacher, sein großer Gegenspieler von der Sozialdemokratischen Partei, nannte ihn in einem erregten Zwischenruf den Kanzler der Alliierten.
Gewiss ein hartes Wort, aber es bringt zum Ausdruck, dass Adenauer stets darum bemüht war, im Ringen mit den Alliierten, die damals noch als Besatzungsmächte auftraten, das Bestmögliche für sein Land herauszuschlagen, das ihm oft verwehrt geworden wäre, wäre er nicht immer auch bereit gewesen, Kompromisse zu schließen.
Vor allem ihm, als dem ersten deutschen Nachkriegskanzler, war es aufgetragen, einen Berg von Misstrauen und Feindschaft zu überwinden. Seine erste Reise nach den Vereinigten Staaten von Amerika vom 16. bis zum 17. April 1953 wird zum ersten bedeutungsvollen außenpolitischen Erfolg.
Eine gut funktionierende Regie half dem Zufall nach und verband die Rückkehr Adenauers aus den Staaten mit dem Beginn des CDU-Parteitags in Hamburg, wo Adenauer bereits dem Höhepunkt seiner Macht zustrebend wie ein Triumphator empfangen worden war.
Sein erster Rechenschaftsbericht vor dem Forum seiner Partei zeigt einen Kanzler, der seinem Volk wieder Hoffnung und Vertrauen zu sich selbst einimpfte. Adenauer selbst sprüht vor Optimismus und Tatkraft.
Ich bin nach drüben gefahren. Als, wie mir drüben auch mal einmal gesagt wurde, als ein Bote guten Willens. Ich bin in erster Linie hingefahren, um dem amerikanischen Volke zu danken für alles das, was sie nun nach dem Zusammenbruch des Krieges am deutschen Volke getan hat. Und das, meine Freunde, ist verstanden worden und ist von dort wieder mit größtem Dank entgegengenommen worden. Die Aufnahme, die ich drüben gefunden habe, in allen Kreisen der Bevölkerung, mit allen Menschen, mit denen ich zusammengetroffen bin. Und ich war, wie Sie wissen, zweimal in New York. Ich war in Washington, in San Francisco, in Carmel in Kalifornien, in Chicago, in Boston und dann nachher in Ottawa in Kanada. Und überall, das darf ich Ihnen hier sagen, gilt der deutsche Name wieder etwas.
Der Parlamentarier Adenauer hat weder Ironie noch Spott noch rauen Ton gescheut, wenn er in den großen Redeschlachten im Deutschen Bundestag vor allem gegen die Opposition zu Felde zog.
Mit geradezu jugendlichem Temperament, mit einem ausgeprägten Vergnügen am parlamentarischen Zweikampf, focht er für die von ihm als richtig erkannte Politik.
Denkwürdig, der 20. Januar 1956, da der Erzzivilist Konrad Adenauer die erste aufgestellte Einheit der deutschen Bundeswehr besuchte.
Guten Morgen, Soldaten! Soldaten der neuen Streitkräfte! Es ist mir eine Freude, am heutigen Tage zu Ihnen zu sprechen. Nach Überwindung großer Schwierigkeiten sind Sie die ersten Soldaten der neuen deutschen Streitkräfte geworden. Das deutsche Volk sieht in Ihnen die lebendige Verkörperung seines Willens, seinen Teil beizutragen zur Verteidigung der Gemeinschaft freier Völker, denen wir heute wieder mit gleichen Rechten und Pflichten wie die anderen angehören.
Konrad Adenauers Werk der Aussöhnung mit den ehemaligen Feinden Deutschlands hat unser Volk nach einem langen Weg der Mühseligkeit wieder zu einem durchaus geachteten Partner der freien Welt gemacht. Der deutsche Name bekam wieder einen ehrenwerten Klang.
Der deutsche Name, das deutsche Wort,
Der deutsche Geist und die deutsche Arbeit haben wieder in der Welt Ansehen. Sorgen wir dafür, dass es dabei bleibt. Und das. Mit Genugtuung darf gerade unsere Partei sagen, dass unter ihrer Führerrolle es gelungen ist, Deutschland aus dem tiefen Fall, der nun einmal da war, wieder emporzuheben und, wie ich eben sagte, wieder zu einem geachteten Mitglied der Völkerfamilie zu machen.
Aber vor allem anderen empfand Konrad Adenauer die sittliche Verpflichtung des deutschen Volks zur Sühne und Wiedergutmachung der ungeheuren Schuld, die im Dritten Reich den Juden zugefügt worden war. Sühne für Auschwitz und für Eichmann.
Es ging ihm, wie er am 14. März 1953 vor dem Bundestag erklärte, um die große Verpflichtung, getreu dem feierlichen Versprechen, durch die Tat eines der traurigsten Kapitel der deutschen Geschichte zu schließen.
Und was nun die Judenfahrer angeht, ich darf vielleicht Ihre Fahrer so verstehen. Warum haben Sie da die Judenfahrer als eine ungemein wichtige Frage immer bezeichnet und sich dann auch verhalten? Erstens aus einem Gefühl der Gerechtigkeit. Wir hatten den Juden so viel Unrecht getan, wir hatten solche Verbrechen an ihnen begangen, dass sie irgendwie gesühnt werden mussten oder wieder gut gemacht werden mussten, wenn wir überhaupt wieder Ansehen unter den Völkern der Erde gewinnen wollten. Und weiter, die Macht der Juden, auch heute noch, insbesondere in Amerika, soll man nicht unterschätzen. Und daher habe ich sehr überlegt und sehr bewusst, und das war von jeher meiner Meinung, meine ganze Kraft daran gesetzt, so gut es ging, eine Versöhnung herbeizuführen zwischen dem jüdischen Volk und dem deutschen Volk.
Adenauers Politik der Versöhnung mit den Völkern fand in Sowjetrussland eine fast natürliche Grenze. Moskau zeigte sich unversöhnlich und zu keiner Politik des guten Willens bereit.
Aber der Kanzler war sofort bereit, eine Einladung der sowjetischen Regierung nach Moskau anzunehmen, nachdem sie schon zweimal zu verstehen gegeben hatte, sie sei an der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Bonn interessiert.
Die Vorzeichen für diese Reise im September 1955 waren alles andere als günstig. Für die deutsche Wiedervereinigung zum Beispiel war überhaupt nichts zu erwarten. Adenauer, der den Russen durch seine harte Verhandlungstaktik durchaus imponierte, ließ durch seinen Protokollchef bereits die Flugzeuge zum Rückflug bestellen, als die Sowjetrussen unnachgiebig blieben. Buchstäblich im letzten Augenblick gaben die Sowjetrussen nach und Konrad Adenauers Bemühen brachte 10.000 Kriegsgefangenen die lang ersehnte Freiheit.
Dankbar wurde der Kanzler bei seiner Rückkehr in Bonn von Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier begrüßt.
Herr Bundeskanzler, ich bin sicher, im Namen des ganzen deutschen Volkes zu sprechen, wenn ich Ihnen als Präsident des Deutschen Bundestages den herzlichen Glückwunsch und den Dank des deutschen Volkes dafür ausspreche, dass Sie die Kriegsgefangenenfrage im Osten glücklich gelöst haben. Wir danken Ihnen.
Herr Bundestagspräsident und allen hier Ihnen und allen hier Versammelten danke ich im Namen der ganzen deutschen Delegation herzlich für den warmen Willkommengruß, den Sie uns entbieten. Es war keine leichte Konferenz. Heute möchte ich hier, weil ich weiß, dass viele hier sind, deren Verwandte, deren Väter, deren Gatten, deren Sohn in Russland in Gefangenschaft ist, Folgendes sagen. Der sowjetrussische Premierminister hat mir gestern Abend erklärt, ehe ich in Bonn sein werde, werde die Aktion der Rückgabe in Russland schon anlaufen. Bravo, 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 bravo.